Also mein Name ist Beat Stärchi und ich lese drei Texte, die alle mit Spanien zu tun haben. Der erste ist ein Bericht, das heisst der Bericht des Mannes, der mit eigenen Augen ein UFO gesehen hat. Der zweite Text heisst El Pastor. El Pastor heisst eigentlich der Hirte. Und der dritte Text ist eine Nacht in einem Hotel in Granada. Ich fange an mit Besuch oder der Bericht des Mannes, der mit eigenen Augen ein UFO gesehen hat. Er war ein gut aussehender junger Mann von vielleicht 26 Jahren. Er saß mit einer Flasche Fanta in der Hand auf einem Hocker in der kleinen Taverne neben dem Gemeindehaus und unterhielt sich mit der Wirtin. Als wir eintraten, erkannte er uns auf der Stelle, die angekündigten Touristen. Er stand auf, grüßte, erkundigte sich nach unserer Herkunft, fragte, wie uns das Dorf gefalle. Er sah überhaupt nicht aus wie jemand, der es nötig hätte, eine unhaltbare Geschichte zu erfinden, um sich wichtig zu machen. Eigentlich hatten wir schon losfahren wollen, unsere Reisetaschen, auch der Hund, waren längst ins Auto gepackt und wir waren startbereit gewesen, als unsere spanische Gastgeberin aufbegehrt hatte. Kommt gar nicht in Frage, jetzt, wie ich ihn gebeten habe, in die Taverne zu kommen, um auf euch zu warten, ihr dürft das Dorf unmöglich verlassen, ohne mit dem Mann, der mit eigenen Augen ein UFO gesehen hat, gesprochen zu haben. Nüchtern, ohne Pathos, erzählte uns dann der junge Mann Folgendes. Wie immer am Sonntagabend bin ich zusammen mit zwei Freunden zurück nach Castellón in unsere Provinzhauptstadt gefahren. Wenn wir keine dringenden Verpflichtungen haben, kommen wir am Wochenende hinauf in die Sierra nach Hause in unser Dorf. An diesem Sonntag war es etwas später geworden als üblich. Es war im letzten Sommer gewesen. Im Nachbardorf hatte man das Fest der Heiligen Jungfrau gefeiert mit Prozessionen, Jahrmarkt, Konzerten, Stiertreiben und so weiter, wie es sich gehört. Wir waren noch tanzend bis um 1 oder 2. Unterwegs bin ich dann ziemlich bald eingeschlafen. Ich saß hinten im Wagen allein, während sich meine beiden Freunde vorne unterhielten. Geweckt hat mich ein starkes, brausendes Geräusch. Es war viel stärker als das Rauschen des Fahrtwindes am geöffneten Wagenfenster. Es war ein stürmisches Tosen, das am Wagen rüttelte wie ein Sturm. Erst befürchtete ich, wir schleuderten durch eine Kurve und würden über eine Abschrankung hinunter in eine Schlucht stürzen, sah aber gleich, dass wir die Bergstraße hinter uns hatten, dass wir uns längst in der mit Ölbäumen bewachsenen Ebene von Alcalá befanden und dass es draußen unerwartet hell war. Es war aber nicht hell wie bei Tagesanbruch. Es war die Helligkeit eines beleuchteten Stadions oder eines großen Platzes mitten in der Nacht, mitten in einer großen Stadt. Ich bemerkte sofort, dass es meinen beiden Freunden die Sprache verschlagen hatte. Sie saßen weit nach vorne gebeugt, die Nase an der Windschutzscheibe, wie erstarrt im Wagen. Wir befanden uns mitten in einer Wolke aus aufgewirbeltem Staub und Dreck, Laub und Gräser, Äste und Zweige, aber auch Müll aus dem Straßengraben wie Plastiktüten und sogar Bierdosen schwirrten durch die Luft, jedoch nicht vom Wind getragen und vorbeigeweht. Alles hing vielmehr zappelnd und tanzend, wie an unsichtbaren Fäden mehr oder weniger an der gleichen Stelle. Als wäre plötzlich die Schwerkraft aufgehoben. Aus irgendeinem Grund gingen die Scheibenwischer und wir bewegten uns auch vorwärts, aber es war nicht klar, ob der Wagen von meinem Freund am Steuer oder von unsichtbarer Hand geführt wurde. Wir fühlten uns alle derart überrumpelt, dass wir weder reden noch auf irgendeine Weise reagieren konnten. Wir trauten schlicht unseren Augen nicht und unsere Benommenheit steigerte sich noch, als in einer Lichtung zwischen den Ölbäumen plötzlich ein ganzes Feld aufglühte. Es war wie ein Blick in einen Hochofen. Die Erde blendete, dass es schmerzte und ich für einige Augenblicke überhaupt nichts mehr sehen konnte. Wenn ich meine Augen mit den Händen verdeckte, hörte ich, wie das Brausen zu einem unerträglichen und absolut unvertrauten Tosen anschwoll. Es war eine Art Donner, von dem ich wirklich nicht wusste, ob er nur in meinem Kopf oder auch dort draußen explodierte. Als ich meine Augen etwas von der Blendung erholt hatten, sah ich, wie ein Olivenhain gebeutelt und geschüttelt wurde, als bestünde er aus Hunderten von Staubwedeln und nicht aus seit Jahrhunderten unverrückbar im Boden verwurzelten Bäumen der kräftigsten und edelsten Sorte. Natürlich hatte ich Angst und ich war überzeugt, dass ich dazu verdammt war, Zeuge meines eigenen Todes zu werden, über den hin- und hergerissenen, immer neu bis auf den Boden gedrückten und gleich wieder hochschnellenden Ölbäumen schwebte plötzlich ein Lichterkranz, über dessen Dimensionen es sinnlos ist, etwas zu sagen, denn sie sprengen jede Vorstellungskraft. Die gleißenden Lichter, ich weiß wirklich nicht, ob es Hunderte waren oder Tausende, schwebten vielleicht 10 oder 20 oder vielleicht auch 100 Meter über der Erde, und gleich darüber erhob sich schattenhaft und im Gegenlicht nur in Konturen wahrnehmbar ein grauer, möglicherweise stählerner Koloss, von dem man sagen könnte, es sei einem runden Wolkenkratzer oder einem beleuchteten, hochgestellten Ozeandampfer ähnlich gewesen. Später saßen wir lange stumm im Wagen, der ohne unser Zutun mitten auf der Straße zum Stehen gekommen war. Es war wieder dunkel, über uns der schwarze Himmel und die Sterne, am Straßenrand bewegungslos ein paar Sträucher, dahinter bis zum Horizont ruhig und gleichförmig gemustert die Olivenhaine. Links, noch weit weg, das Meer, keine Sprach. Wir brauchten es nicht auszusprechen, aber von da an wussten wir alle drei, was nur wenige wissen. Das Unvorstellbare ist tatsächlich unvorstellbar. Eigentlich erübrigt es sich, darüber zu reden. Ich habe es nur getan, weil Sie in unserem Dorf zu Gast sind und weil ich meine Nachbarin darum gebeten hat. El Pastor. Der Himmel, der Horizont, die Herde, die Schafe. Sie schnuppern an dürrem Gestrüpp, stecken ihre Nasen unter Steinbrocken, finden nichts und drängen weiter. Der Nordwind geht, die Ziegen knabbern an Wurzeln, knabbern am Ginster. An den Hälsen der Tiere bimmeln Glocken und Schellen. Er bleibt stehen. Dann geht er ein paar Schritte, bleibt wieder stehen. Der Hund geht mit, setzt sich und hechelt. Der Hund ist klein, wuschelig und flink. El Pastor stützt sich auf seinen Stock, kaut an dem Lavendelhalm, den er sich zwischen die Lippen gesteckt hat. Später wird er eine Zigarette rauchen. Später. Auf dem Kopf trägt er eine fellgefütterte braune Mütze mit Ohrenklappen. El Pastor geht über Pancales, über kleine terrassierte Äcker, die zu bebauen es sich längst nicht mehr lohnt. In den Stützmauern klaffen große Wunden. Er setzt einen Fuß auf einen Steinklumpen, stützt sich mit einem Ellbogen auf dem Knie, kratzt sich unter der Mütze im Haar, der Hund springt über eine Reihe von Felsbrocken, setzt sich auf den größten und hechelt weiter. Die Hügelzüge in der Ferne sind mit Schnee bedeckt. Auf einem nahen Hügel steht ein Kreuz. El Pastor schaut auf das Dorf hinunter. An den Rändern der Terrassen reihen sich Mandelbäume. Ein Wagen fährt vom Wald her die Kurve herauf und verschwindet zwischen den Häusern. Es ist der Briefträger. Am Kirchturm flattert ein Schwarm Tauben auf. El Pastor hört, wie die Glocke zweimal nacheinander die Stunde schlägt. Er zählt 11 Schläge und noch einmal 11 Schläge. Unterhalb des Dorfes liegen die maschinentauglichen Äcker. Dort zieht die Herde des Andern, die Herde von El Otro, über ein Stoppelfeld. Den Namen des Andern nimmt er nicht in den Mund. El Otro ist immer nur El Otro. Was der Andere macht, ist eine Schweinerei, una puttada. Der Andere hat seine Viecher wieder auf meinem Teil weiden lassen. So ist der Andere. El Otro denkt nur an sich. El Otro hat sich auch wieder überhaupt nicht beeilt, dem Hund zu pfeifen. Die Herde kommt vom Weg ab und weidet, wo sie nichts zu suchen hat. Und was unternimmt dieser Hurensohn? Nichts unternimmt der Hurensohn. Die Tiere von El Otro nennt er Bichos, seine eigenen nennt er Animales. El Pastor scharrt mit den Füßen im Geröll, was er sieht, ist weder Schaf noch Ziegenkot. Er scharrt weiter. Ein Schuh ist mit einer Schnur gebunden, der andere hat vorne ein Loch. Hier haben Steinböcke genächtigt. Ein Stein kullert davon, springt auf, kullert weiter, bleibt liegen. Die Steinböcke sind geschützt, als wäre das Gelände nicht schon karg genug. Die Schafe fressen sich in die Rückseite des Hügels hinein, sie verweilen länger, die Ziegen stemmen die Vorderbeine gegen die Steineichen und strecken die Hälse. Sie suchen an den Ästen nach jungen Trieben. El Pastor raucht. Er stützt sich auf seinen Stock und beobachtet die Landstraße auf der anderen Seite der Schlucht. Ein Lastwagen hupt lang und zweitönig. Ein Sattelschlepper mit mindestens 6 Achsen vor einer Kurve. El Pastor sieht, dass es keinen Gegenverkehr gibt. Er hört, wie in der nächsten Kurve die Gänge des Lastwagens rauf und wieder runtergeschaltet werden. Der Lastwagen kriecht die Steigung hinauf, zwei, dann drei Personenwagen folgen dicht auf, fern und klein und wie von Hand geschoben. Der Motor des Lastwagens schnaubt, stampft, räuspert sich und flucht. Lastwagenfahrer verstehen die Sprache der Motoren. Lastwagenfahrer sind keine Hirten, die mit verfluchten Herden über Hänge ziehen, die nichts hergeben. Lastwagenfahrer, das ist ein Beruf, der etwas einbringt. Der Lastwagen auf der Landstraße verschwindet hinter einem Felsen. Zwischen den Stämmen von Föhren kommt er wieder zum Vorschein. Übermorgen ist Donnerstag. Immer am Donnerstag fährt El Pastor in die Stadt zum Fahrunterricht. Jetzt mache ich erstmal die Fahrprüfung, dann sehen wir weiter. Dass man bei der Prüfung durchfällt, kommt vor, das nächste Mal wird es klappen. Es kann ja nicht angehen, dass ich mich noch vor mir selbst lächerlich mache. No puede ser, que no. Die Herde frisst sich bimmelnd dem Hang entlang. El Pastor geht ein paar Schritte weiter. Der Hund hält Distanz, folgt mit eingezogenem Schwanz. El Pastor sitzt auf einem Felsen, die Provianttasche zur Seite, er greift zu der Botta, zu der Lederflasche, öffnet ihren Verschluss und spritzt sich einen Schluck Wein in den Mund. Er klappt das Messer auf und schneidet ein Stück Brot ab. Dort, wo er das Brot gegen seine Seite stemmt, ist der Stoff der Jacke aufgeraut. Der Hund springt auf einen anderen Felsen und beginnt zu bellen. Die Schafe hören auf zu fressen, heben die Köpfe, drängen sich zusammen. Glocken und Schellen verstummen. Ein wolliger Rücken, am anderen steht die Herde stramm. Darüber der blaue Himmel, daneben der gelbe Ginster. Der Hund bellt und bellt. El Pastor sieht, wie sich die hagere Gestalt seiner Mutter einen Weg den Berg hinaufsucht. Er geht ihr entgegen, mit großen Schritten durch den Hang hinunter, bleibt stehen, das Brot in der einen, das Klappmesser in der anderen Hand. «Que quiere usted? Was wollen Sie hier?» Die Mutter ist außer Atem, der Hund lässt sich wedelnd herbei. Die Mutter trägt ein schwarzes Kopftuch, eine schwarze Strickjacke, einen schwarzen Rock, eine schwarze Schürze und schwarze Schuhe. Das hat der Briefträger gebracht. Sie reicht ihm einen Brief. Er zögert, dann nimmt er den Umschlag und betrachtet ihn von allen Seiten. «Mach ihn auf!» Sie keucht, er flucht. «Pero que cago en el la mar, mujer!» Er beißt sich auf die Zähne, auf seinem Kiefer treten nussgroße Muskeln hervor, seine ledrigen, bartstoppeligen Wangen werden fahl, er ist außer sich. Wie oft hat er dieser Frau schon gesagt, dass er da nicht hingeht? Er schüttelt den Kopf, schluckt, schweigt. Sie öffnet den Mund, versucht vergebens zu sprechen. Sie hebt einen Arm, zeigt auf ihn, vorwurfsvoll. Wie sie sich abwendet, erschrickt sie auf dem Hang unter ihr. Von unten war es nur halb so unwegsam, nur halb so steil. Sie schluchzt, dann hebt sie beide Arme und ruft ihm zu. «Und wenn ich nicht mehr da bin, was machst du dann? Dabei hast du 160 Schafe und die Ziegen dazu. Du wirst noch an meine Worte denken.» Er wendet sich ab, pfeift dem Hund, steigt den Hang hinauf zurück zur Herde. Was hat diese Frau hier zu suchen? Den Brief steckt er ein, Papier ist immer zu etwas gut. In der Taverne bestellt El Otro eine Copa, einen spanischen Brandy. El Otro achtet darauf, dass der Wirt das Glas weit über den roten Strich hinaus füllt. Unter dem Blick von El Otro setzt der Wirt die Flasche erst ab, wenn das Glas randvoll ist. Die Taverne ist klein und ungeheizt. Sie besteht aus einer Theke, aus drei Tischen zum Kartenspielen und einem Fernseher. Der Fernseher ist ausgeschaltet. Auf dem Regal an der Wand ein halbes Dutzend Flaschen, eine Sorte Zigarren und drei Sorten Zigaretten. Ducados, Fortuna und Winston. Als Lichtquelle dient eine Neonröhre. Der Wirt dreht die Flasche zu und stellt sie zurück auf das Regal. El Otro greift zum Glas, nimmt einen Schluck und sagt, «El Pastor wolle es anscheinend noch einmal wissen mit der Fahrprüfung.» «Vaya, nicht doch», antwortet der Wirt. «Jene schönen Zeiten», fährt El Otro fort, «als man morgens mit einem Jamon, mit einem getrockneten Schinken in die Stadt gefahren ist und abends mit dem Führerausweis nach Hause kam, sind vorbei.» «Esso, genau, esso», sagt der Wirt, nickt und nickt mit zugepresstem Mund, als ginge es um eine sehr schwerwiegende Angelegenheit. Dann sagt er, El Pastor kann ja nicht ewig mit dem Traktor in die Stadt fahren. Wie sieht das auch aus? Besitzt doch längst jeder Mann einen schönen neuen Wagen. Und auf dem Maultier reiten, wie wir das noch gemacht haben, will er auch nicht. Und zu Fuß gehen auch nicht, sagt El Otro, lacht, leert das Glas in einem Zug, legt einen 100-Pesetenschein auf die Theke, sagt Bueno und geht. Über dem Berg hinter dem Dorf der Himmel wie eine blaue Wandtafel, darauf ein Strich, der gleich wieder verlöscht, der Kondensstreifen eines in der untergehenden Sonne blitzenden Jets. Glocken und Schellen bimmeln. El Pastor führt die Herde zurück in den Stall, Schafe blöken, eine Ziege weicht links, eine andere rechts vom Weg ab. Der Hund rennt bellend zwischen ihnen hin und her, die Tiere drängen sich zusammen, wie ein Bach aus Wolle sucht sich die Herde den kürzesten Weg zwischen Felsen und eingestürzten Stützmauern hindurch den Hang hinunter. Am dornigen Beerengesträuch bleiben grauweiße Fetzen hängen. Auf dem Tisch steht eine Flasche Wein aus dem Fass, im Stoffsack ist das Brot, auf dem Holzofen wartet eine Tortilla de Patatas, ein Kartoffelomelett. Der Fernseher führt das große Wort. Von der Decke der Küche hängt ein Jamon und eine Glühbirne. El Pastor ist hungrig. Er nimmt den Schinken vom Haken, klemmt ihn unter einen Arm und schneidet sich mit dem Klappmesser eine Scheibe ab. Er beißt hinein, stellt den Fernseher lauter und setzt sich an den Tisch. Die Mutter sitzt auf dem Rand ihres Stuhles, die Hände auf der Schürze im Schoß. Kauend verfolgt er die wie Feuerwerk aufleuchtenden Bilder der Werbung, dann die Tagesschau. Wenn er den Kopf schüttelt, sagt sie, wir wissen ja nichts von der Welt. Nach der Tagesschau sagt die Mutter, jetzt hat man dir wieder geschrieben, du könntest ruhig hingehen. Du hast eine Masia, einen Hof, du hast 160 Schafe, Ziegen, Schweine, Bienenstöcke, Mandelbäume, Hühner, ein Maultier und einen schönen, bewässerbaren Gemüsegarten. Du hast einen neuen Traktor. El Pastor rührt sich nicht. Geduld ist angebracht, einfach Geduld. Der Traktor ist längst veraltet, der Hof befindet sich am Ende der Welt, der Hof gehört mir nicht allein, der Hof ist verlottert, das Weideland ist gepachtet, auf dem Hof gibt es keinen Stromanschluss, nur etwas Licht aus der Autobatterie, auf dem Hof gibt es kein fließendes Wasser, nur eine schwache Quelle, 5 Minuten entfernt, schon der Alte hat es vorgezogen, im Haus im Dorf zu schlafen und die Tiere von den Hunden bewacht auf dem Hof zurückzulassen. Und das Maultier, das bringt gar nichts, das ist nichts als eine Schrulle des Bruders und Capriccio, nada más. Und sie lässt nicht ab. Was machst du, wenn ich nicht mehr da bin, wenn du keine Frau kriegst? Wer kriegt dann eine? El Pastor schweigt. Mit den Alten muss man Geduld haben. Den Kindern kann man notfalls eine runterhauen. Con los viejos, paciencia. Mit den Alten hilft nur Geduld. Sie räumt seinen Teller weg und sagt, dein Bruder hat eine Frau, El Otro hat auch eine Frau. El Pastor wischt mit dem rechten Unterarm langsam die Brosamen vom Tisch, steht auf, geht zum Fernseher und stellt den Ton noch einmal lauter. In der Werbung kurven Autos durch die Welt, strahlend und schön wie Engel auf Bildern in der Kirche. Der Bruder hat einen Fahrausweis, der Bruder besitzt einen Land Rover, der Bruder wohnt in der Stadt, dort wo das Leben ist. Auch El Otro fährt mit einem Geländewagen herum, als wäre er der König. Madre, Mutter, sagt er, Sie haben ja keine Ahnung, usted no tiene ni idea. Das nächste Mal werde ich die Fahrprüfung bestehen, dann sehen wir weiter. El Pastor schläft in einer fensterlosen Alkove hinter einem Vorhang. Das Bettgestell ist aus geschmiedetem Eisen. Die Matratze ist ein großer, mit Lammwolle gefüllter Stoffsack. Neben dem Bett gibt es knapp Platz für einen Stuhl, an der Wand ein Haken für die Jacke und ein Haken für die Hose und das Hemd. Die Schuhe liegen neben dem Stuhl, der Schuh mit der Schnur ist umgekippt, die Sohle zeigt die Rillen des abgenützten Autoreifens, aus dem sie gefertigt wurde. In dem Schuh mit dem Loch stecken die Socken, am Kopfende des Bettes hängt an der weiß getünchten Wand ein Kreuz aus Holz. Mit laufendem Motor und rauchend wartet der Bruder im Landrover. Nach einem Glas Anischnaps in der Taverne hat er die erste Zigarre angesteckt. Wo bleibt El Pastor? Der Bruder grinst, er grinst immer. Die Mutter kocht in der Küche Kaffee auf dem Ofen. Das Kleinholz knistert. Und morgen, fragt sie, wärst du morgen auch wieder mit dem Traktor in die Stadt? Soll ich etwa das Maultier nehmen? Die Mutter schüttelt den Kopf und bekreuzigt sich. Dein Vater wäre bis nach Paris zu Fuß gegangen. Ich gehe nicht nach Paris, ich gehe in den Fahrunterricht, sagt El Pastor, zieht sich die Jacke über, tritt vor das Haus, öffnet die Hecktüre des Landrovers und holt die Autobatterie, die er über Nacht laden ließ. Im geräumigen Hauseingang stapeln sich Säcke mit Kartoffeln. Eine Katze ist da, er schlägt die Hecktüre zu und steigt zu seinem Bruder vorne in den Landrover ein. Der Landrover fährt los, die Mutter kommt an die Tür, reibt die Hände an der Schürze, macht zwei Schritte vor das Haus und schaut ihm nach. Mit dem schwarzen Kopftuch und den Tränen in den Augen sieht sie aus wie die Statistinnen in alten russischen Filmen über die Revolution. Ein Rudel Steinböcke beobachtet den Aufstieg der Herde. Die Steinböcke sind Cabras hispanicas. Erst nach einem Pfiff machen sie sich mit ein paar Sprüngen davon, bleiben noch einmal stehen, zeigen ihre gehörnten Silhouetten im Gegenlicht und verschwinden. Eine Stunde vom Hof entfernt breitet sich die Herde aus über einen Hang wie ein Teppich und frisst sich den Berg hinauf. Das Gebimmel liegt wie ein Zauber darüber. Der Hang besteht größtenteils aus Schotter, von Schafwechseln gemustert. Eine mit wenigen Sträuchern durchsetzte Geröllhalde. Knirschen ist zu hören, auch ein Blöken als Antwort, dann wieder nur Schellengewimmel. Die Mutter hat sich schwarze, fingerlose Handschuhe übergestreift. Sie hantiert mit dem Besen vor dem Haus, die Nachbarin vor dem ihren. Beide tragen Kopftuch und Schürze. Beide sagen mehrmals, wie kalt es sei. Sie arbeiten flink. Kränklich ist er ja nicht, sagt die Nachbarin, ohne den Besen ruhen zu lassen. Und er besitzt doch mehr als 150 Schafe, sagt die Mutter. Der Vorplatz und die Gasse sind schnell gekehrt. An einem Punkt zwischen den beiden Häusern treffen die Besen aufeinander. Sie kehren auch die Seitengasse, auch den Dorfplatz machen sie sauber. Auf dem Dorfplatz stehen der Geländewagen von El Otro und der kleine Lieferwagen des Wirtes. Die Frauen stellen die Besen und die Kehrichtschaufeln in eine Ecke, setzen sich zum Ausruhen auf die Säcke mit Kartoffeln. Der Hund sitzt auf einem Felsen, wie ein Altar ragt der große Brocken aus dem Boden. Der Hund gähnt. El Pastor macht einen Schritt, bleibt stehen, macht wieder einen Schritt. Er flickt mit einer Nadel und Schnur an einer Schelle, Schnalle und Riemen zusammen. Den Horizont bilden Gestrüpp, Kanten und Kuppen. Der Berg zeigt seine Schichtung, El Pastor steigt weiter bergwärts. Auf dem höchsten Punkt, zwei Steinwürfe entfernt, steht ein Geier. Der Geier wendet sich ab, zieht seinen Hals ein, schlägt sich ungelenkt loshoppelnd Luft unter die weit ausgebreiteten Flügel und hebt ab, schwankend und wankend wie ein kleines Flugzeug beim Start. Am Boden hoppelt er ungelenkt, einmal in der Luft schwebt er erhaben davon. El Pastor holt ein kleines Radio aus seinem Proviantsack. Er dreht an dem Knopf und sucht nach einem Sender. Er hat den Brief wieder nicht geöffnet, sagt die Mutter, obschon ich ihn mehr als einmal darum gebeten habe. Nicht weit von hier haben sich schon zwei- oder dreimal verschiedene Dörfer zusammengetan und für alle alleinstehenden Männer und Frauen ein großes Fest mit anschließendem Tanz zu organisieren. Beim letzten Mal haben mehr als ein halbes Dutzend Hochzeiten herausgeschaut. Man sage, die Behörden hätten den Brautleuten sogar noch Schecks ausgehändigt. El Pastor wurde auch eingeladen, aber nein, stur wie er ist, was macht er bloß, wenn ich nicht mehr da bin? Für eine Witwe müsste es doch reichen. Hat er nicht mehr als 150 Schafe? Wenigstens in der zweiten Runde sollte er doch noch zu einer Frau kommen können. Die Nachbar steht wieder auf, greift zu ihrem Besen. Das mit der zweiten Runde sei so eine Sache. Sie habe es schon immer gesagt, sei es für Witwen eine Rente gibt, überlegt es sich jemand mehr als nur einmal, ob nochmals geheiratet sein müsse. El Pastor fährt mit dem Traktor vom Hof ins Dorf und vom Dorf in die Stadt. Er hat sich die neue Mütze aufgesetzt, er trägt Halbschuhe, braune Korthosen und eine gefütterte Leinenjacke. Er raucht, heute ist sein Tag. Das Tempo des Traktors ist beschränkt, aber die Steigungen auf der kurvenreichen Straße nimmt er spielend. Er kreuzt sich mit einem Lastwagen, der Fahrer dreht in weit ausholenden Bewegungen am Steuer, bremst ab, hält an und dreht grüßend das Fenster herunter, ohne die Zigarre aus dem Mund zu nehmen. Bei laufenden Motoren rufen sie sich zu, lachen, rufen und lachen, fahren weiter. Der Lastwagen hat Bauschutt geladen. El Pastor auf dem Traktor grinst vor sich hin. Lastwagenfahrer, das sind Könige. Dort, schon ist die Stadt zu sehen. El Pastor grinst abermals. Vor der Taverne steht der Wirt, die Hände tief in die Taschen gesteckt. El Otro kommt um die Ecke. Der Wirt grüßt und sagt, eben sei El Pastor vorbeigefahren, habe aber nichts gesagt, habe nicht mal angehalten. Mit dem Traktor? Fragt El Otro und lacht. Der Wirt öffnet die Tür der Taverne und sagt, es wird wieder für eine Fahrstunde sein. El Otro stellt sich mit den eingesteckten Händen an die Theke und sagt, der arme Teufel, und noch immer allein. Vaya, sagt der Wirt und greift nach der Flasche mit dem spanischen Brandy. Durch die offene Hintertür sieht El Otro in den Laden des Dorfes, wo die Mutter von El Pastor mit einem Henkelkorb am Arm neben der Nachbarin steht. Hinter dem Ladentisch zählt die Frau des Wirtes auf der Rückseite eines Zigarettenkartons die Preise für Brot, Milch, Käse und Stockfisch zusammen. Wer weiß, vielleicht fährt er zum letzten Mal mit dem Traktor in die Stadt. Wer weiß, quien sabe, sagt die Nachbarin und die Mutter bekreuzigt sich. Bevor El Otro zum Glas greift, macht er einen Schritt zur Tür, um diese mit einem Fußstoß zu schließen. El Pastor lässt den Traktor außerhalb der kleinen Stadt am Straßenrand stehen. Zum Fahrunterricht trifft man sich zu dritt mit dem Fahrlehrer auf dem Platz bei der Kirche. Der Fahrlehrer trägt eine Sonnenbrille und blättert in seinem dicken Terminkalender. Gefahren wird abwechslungsweise. Zuerst setzt sich El Pastor zusammen mit der Lehrerin der Grundstufe hinten in den Wagen. Ans Steuer setzt sich die Tochter des Briefträgers. Sie will Autofahren lernen, um die Stelle ihres Vaters übernehmen zu können. Weil es seine letzte Fahrstunde ist, hat El Pastor Honig mitgebracht. Wenn er redet, setzt er ein leicht schiefes Lächeln auf. Es belustigt ihn, angeschaut zu werden. Beim Überreichen der Honiggläser lässt er nicht gleich los, hält die Gläser, wenn die andere Hand danach greift, noch eine Sekunde fest. Er lacht, sagt, er wisse nicht, was er sagen solle, aber da. Seine Augen sind blau wie der Himmel. Der Fahrlehrer gibt Instruktionen, verkündet die nahen Prüfungstermine. Auch er ist gut gelaunt. Aber er klagt über vieles. Der Fahrlehrer sagt, er beneide El Pastor, dieses schöne, gesunde Leben, draußen mit den Tieren in Gottes schöner Natur. El Pastor schweigt. Als ihn der Fahrlehrer durch die Sonnenbrille mustert, als würde er eine Antwort erwarten, seufzt er. Man könne das sehen, wie man wolle, sagt El Pastor und versucht durch die Gläser der Sonnenbrille hindurch die Augen des Fahrlehrers zu sehen. Jeder dürfe diesbezüglich seine Meinung haben, dazu habe jeder das Recht, fährt er fort. Aber es regne ja gar nicht mehr richtig, es wachse auch nichts, das Land ist dürr und abgefressen, die Tiere müssen aber gefressen haben und wenn ich die Schafe nicht aus dem Sack füttern würde, das käme nicht gut heraus. Aber das wiederum kostet viel Geld und den ganzen Tag immer draußen bei Wind und Wetter und im Sommer unter der glühenden Sonne. Der Fahrlehrer nickt, mehrmals stumm, steckt seinen Terminkalender ins Handschuhfach, rückt sich die Sonnenbrille zurecht und sagt zur Lehrerin am Steuer, «Bueno, ja dann, also los, hinunter zur großen Kreuzung an der großen Straße vor der Stadt, al Cruce de la Carretera.» Die große Straße ist eine Nationalstraße und bei der großen Kreuzung drosseln die Lastwagen ihre Geschwindigkeit nur ungern. Sie schnauben, husten, knurren, einer hupt lange und laut wie eine Lokomotive. Ein Lieferwagen drohte ihm an der Kreuzung den Weg abzuschneiden. Ein bunt bemalter Lastwagen mit Anhänger ist mit Schweinen beladen. Diese drängen sich dutzendweise hinter Gitterstäben auf der Ladebühne und auf zwei Zwischenböden. Die Frauen rümpfen wegen des Geruchs die Nase. Ein anderer Lastwagen führt Langholz. Einer transportiert Möbel, einer ist mit Backsteinen beladen und einer mit einer großen, runden Zisterne für Futtermehl. Neben der Kreuzung befindet sich die Tankstelle, neben der Tankstelle eine Wegkapelle. Auf dem Dach der Wegkapelle steht ein kleiner Turm mit einer Glocke und einem Kreuz. Beim Vorbeifahren ist hinter dem schmiedeisernen Gitter ein kleiner Altar zu sehen, darauf Blumen und eine Kerze. Der Fahrlehrer lobt die Tochter des Briefträgers. Sie hat die Vortrittssituationen gut gemeistert. hat auch Übersicht und die zum Autofahren notwendige Entschlusskraft bewiesen. Muy bien, sehr gut, sagt der Fahrlehrer und bittet sie, vor der Tankstelle anzuhalten, um das Steuer El Pastor zu übergeben. Auch er macht seine Sache gut. Die Schafe im Abendlicht, am schiefen Hang, zottelig im Geröll auf dem Weg zurück zum Hof, das Gebimmel, Geblöke, die Zwistigkeiten, die Ziegen brechen braun und weiß, das Wollweiß der Schafe. El Pastor trägt ein neugeborenes Lamm auf den Schultern. Die zusammenkommenden Pfade bilden einen Weg, führen hinunter zur Straße, zum Dorf. Unterhalb der Straße weidet die Herde von El Otro. Einige der Tiere weiden dort, wo sie nichts zu suchen hätten. El Pastor sieht niemanden, auch keinen Hund. Wenn sich jetzt verflucht nochmal die Herden vermischen, es mag ja angehen, dass eine Ziege oder auch ein Schaf über eine Mauer springt oder sonst frisst, wo es nichts zu suchen hat. Sogar, dass sich die ganze Herde auf ihrem Weg drängt, kann vorkommen, so sind die Tiere. Aber wozu haben wir die Hunde? So schnell wie so etwas passiert, bringt man es wieder in Ordnung. Aber El Otro, der selbst am wenigsten tolerant ist mit den Fehlern der anderen, der lässt das nicht nur zu, der macht das absichtlich, und zwar immer wieder. Obschon das Lamm auf seiner Schulter erst wenige Kilos wiegt, drückt das Gewicht zunehmend in den Nacken. El Pastor pfeift dem Hund, die Herde bleibt stehen. Er zieht dem Risiko einen Umweg vor. Er flucht. El Otro ist dies, El Otro ist das. El Otro ist der größte Hurensohn, den es gibt. El Otro ist nicht wie andere Menschen geboren worden. Nein, El Otro wurde in die Welt geschissen. Da kann ich doch morgens gleich im Bett liegen bleiben, wenn mir das wenige Futter auch noch die fremden Viecher wegfressen. Er umkreiste seine eigene Herde mit einem wütenden Blick. Das Lamm auf seiner Schulter blökt. An der Theke in der Bar gegenüber der Kirche in der Stadt hat sich ein Kreis gebildet. El Pastor steht neben dem pensionierten Schneider, dem Lastwagenfahrer, der landwirtschaftlichen Genossenschaft San Antonio und dem lokalen Versicherungsagenten. Er steht in der Runde, wie er im Geröll im Gelände steht, breit und ruhig. Er trinkt Bier, kaut an einem Zahnstocher und sagt, dass er noch an dem Tag, an dem er den Führerschein bekomme, ein Auto kaufen wird. Und der Versicherungsagent sagt, und dann geht es aber los. Ja, dann kann es aber losgehen, sagt der Pastor, kippt das restliche Bier hinunter und fährt fort, ohne dabei seine Füße zu verrücken, dass es an der Zeit sei, dass es losgehe. Somos todos iguales, wir sind alle gleich und haben die gleichen Rechte. Es gibt überhaupt keinen Grund, dass ich der Trottel bin und mich mit den Schafen herumschlage und abrackere, wenn doch die Preise längst im Keller sind und sich jetzt auch noch die Steinböcke ausbreiten wie eine Plage und wegfressen, was übrig ist. Von El Otro sagt er nichts, aber lachend fügt er noch hinzu, am besten fange ich gleich heute an, meine Herde Stück für Stück selber aufzuessen. Die Tiere sind versorgt, der Bruder steht mit einer Flasche Bier unter der Tür und schaut dem Regen zu. Der Hund nagt an einem Knochen, El Pastor hält die Hochglanzbroschüre einer Automarke unter die Lampe über dem Tisch in der Küche des Hofes. Im Kamin brennt ein Feuer, das Holz stammt von zertrümmerten Bienenstöcken. Die Glühbirne ist klein, das Licht aus der Autobatterie ist spärlich. Vor der Tür steht der Landrover, der Motor läuft im Leerlauf. Der Bruder sagt, es wäre schön, wenn es der Regen ernst meinte. Dann grinst er. El Pastor kichert. Habe ich es nicht gesagt? Die sollen dann nur große Augen machen, wenn ich auch einen Wagen habe. Vamonos. Gehen wir. El Pastor und El Otro gehen sich aus dem Weg. Wenn sie sich begegnen, grüßen sie sich flüchtig. Aber wenn er mir das nächste Mal über den Weg läuft, kriegt er etwas zu hören. El Pastor will mit dem Richter drohen. Er schreit, greift sich an die fellgefütterte Mütze und wirft sie vor El Otro zu Boden, stampft mit den Füßen. El Otro sagt, alles dummes Zeug, was regst du dich auf? Was regst du dich wieder auf? Jetzt mach aus der Maus keinen Elefanten, kann doch vorkommen. Aber es kommt immer wieder vor, El Pastor flucht. Gegagren la mar, und das nächste Mal gehen wir vor den Richter, aber auf dem kürzesten Weg, das schwöre ich dir. Eso no puede ser, das ist nur, weil du keine Frau hast. Wie wir solo no conviene, das Hemd gehört in die Hose und auf den Hafen gehört ein Deckel. Auf dem Tisch im Laden des Dorfes liegt der Jamon, daneben das Messer, die Wirtin hebt die Hand mit dem Bleistift, zeigt damit in der Richtung des Dorfplatzes und sagt, als Pastor habe im dritten Anlauf die Fahrprüfung bestanden. Und Pan, ein Brot, 78, hatte sie aufgeschrieben. Dann schreibt sie Vino, Wein, 60 darunter. Und er habe sich gleich ein Auto gekauft. Geschrieben hat die Wirtin auf die Innenseite eines Zigarettenkartons. Ducato steht blau auf der Rückseite. Ob sie den neuen Wagen schon gesehen habe, fragt sie die Nachbarin und holt einen Laib Brot aus dem Stoffsack unter dem Ladentisch. Weia, sagt der Wirt, der hinter der Theke steht, alles mithört und vielsagend den Kopf schüttelt. Der neue Wagen glänzt und strahlt auf dem Dorfplatz vor der Kirche. Es ist ein kompakter japanischer Geländewagen mit einem Faltdeck. Es komme ein Land Rover, sagt die Nachbarin. Nur kleiner, sagt der Wirt. Hombre, sagt der Pastor, aber viel moderner. Der ist zu allem gut. Da kannst du auch einen Baumstamm schleppen oder ein Tier von der Weide holen. Und in den Ausgang kannst du auch fahren damit, sagt der Wirt. Und der Pastor lacht. Pero claro, aber klar, sagt sogar zur Diskothek. Mit diesem Bicho, mit diesem Biest kann ich mich überall sehen lassen. Das Dorf ist in einen lila-weißen Schleier gehüllt. Die Mandelbäume blühen. Dazwischen ein satter gelber Punkt. Ein Kürbis, der im Herbst in einem Gemüsegarten liegen geblieben ist. Auf dem Kirchturm flattern die Tauben auf. Es folgen 12 Glockenschläge und noch einmal 12 Glockenschläge. Am Himmel zieht ein halbes Dutzend Geier langsam seine Kreise. Der Himmel erhebt sich wieder wie eine Wandtafel hinter dem Kalksteinfelsen und wölbt sich blau über das Dorf und die Welt. Zwei Flugzeuge mit Kondensstreifen im Schlepptau malen groß und weiß den Buchstaben V, dann den Buchstaben X. Die Herde ist im Stall, El Pastor sitzt lachend am Steuer seines neuen Wagens. In der Bar gegenüber der Kirche in der Stadt fragt der Lastwagenfahrer der landwirtschaftlichen Genossenschaft San Antonio in die Runde, ob man wisse, dass es San Cristobal, dem Schutzheiligen aller Fuhrleute und Chauffeure, beim Autofahren schlecht werde. Ja, sagt der lokale Versicherungsagent, der eben nach einem frisch gezapften Bier greift. Überschreite man die Geschwindigkeit von 60 Kilometer pro Stunde, steige der San Cristobal sofort aus. Die Runde lacht und El Pastor lacht auch. Wenn ihr gerade am Lachen seid, sagt der lokale Versicherungsagent. Sabéis lo que nos pasó? Wisst ihr, was bei uns passiert ist? Seine Schwester habe ihm einen ganzen Korb mit Caracoles, mit Schnecken vorbeigebracht und er habe diesen Korb auf die Kellertreppe gestellt, allerdings ohne darauf zu achten, den Korb gut zu verschließen. Da komme am nächsten Morgen sein alter, fast völlig erblindeter Vater von oben herunter in die Küche und sage, man solle doch mal gucken, was auf der Treppe los sei. Auf jeder Stufe habe es unter seinen Schuhen geknirscht, als ob er auf ein Schneckenhaus getreten wäre. Wieder wird gelacht und El Pastor fragt, ob jemand Lust habe, mitzukommen in die Diskothek im Nachbarsort. Er wolle nämlich noch in den Ausgang. Der kleine japanische Geländewagen steht auf dem Parkplatz und glänzt. In der Diskothek steht der Pastor mit dem lokalen Versicherungsvertreter an die Bar gelehnt mit einem Glas in der Hand. Sie trinken Gin Tonic und schauen den Tanzenden zu. Grüne, blaue, rote Lichter kreisen durch den dunklen Raum. El Pastor sagt, hier sei etwas los. Die Musik dröhnt so laut, dass er seine eigenen Worte nicht hört. Er schweigt und lacht. Er sieht die Tochter des Briefträgers unter den Tanzenden. Er nickt ihr zu. Sie erkennt ihn nicht. Er bestellt noch einen Gin Tonic. Auf der Rückfahrt morgens um 4 fährt El Pastor bei der großen Kreuzung über die Stoppstraße hinaus. Er wird von einem Schweinetransporter gerammt. Der kleine japanische Geländewagen wird weggeschleudert. Der lokale Versicherungsvertreter steigt bleich und traumatisiert, aber unverletzt vom Beifahrersitz. El Pastor ist auf der Stelle tot. Die Glocken läuten zur Beerdigung. Die Mutter von El Pastor trägt einen schwarzen Schleier. Sie wird links und rechts von der Nachbarin und der Wirtin gestützt. Sie schluchzt und schüttelt sich. Beim Betreten der Kirche bekreuzt sie sich und hebt die Füße bei jedem Schritt so an, als wollte sie sie nie wieder absetzen. An der Theke in der Taverne wird lange geschwiegen. Der Wirt wiegt den hängenden Kopf. Elotro stützt sich auf seine verschränkten Arme und hält sein Glas umklammert. Nach einer Weile sagt der Wirt, «El que está bien no se mueve. Wem es gut geht, der bewegt sich nicht. Und ob der Bruder wohl zurechtkomme, jetzt allein auf dem Hof, mit der Herde und mit allem anderen?» «Das wird schon gehen», sagt Elotro. Wenn nicht, so könne er die Herde übernehmen. Für diese 150 Schafe hätte er sicher noch Platz. Nur die Ziegen würde er nicht wollen. Mit Ziegen wolle er nichts zu tun haben. Die Wirtin, die auf einem Stuhl bei der Tür sitzt, rümpft die Nase und schnaubt. Die Nase ist verstopft. Sie schnaubt noch einmal und sagt, «Mira, ha muerto y se acabó. Schau, gestorben ist er, damit hat es sich.» Sie macht mit beiden Händen eine waagrechte Schnittbewegung durch die Luft, dann schlingt sie Beine und Füße um die Stuhlbeine, hakt sie ein, lehnt sich zurück, verschränkt die Arme und schweigt. Spanien. Ich erinnere mich an eine Nacht in Granada. Ich war unglücklich, das muss ich vorausschicken. Nichtsdestotrotz bleiben die Geräusche, welchen ich mich in jener Nacht ausgesetzt sah, erwähnenswert. Die Geräusche waren allesamt von einer derartigen Intensität und Frequenz, dass ich sie nur aufgrund ihres vergleichsweise menschlichen Ursprungs nicht schlicht als Lärm bezeichnen will. Von der Belästigung her, die sie mir verursachten, war es sehr wohl lauter, unangenehmer Lärm, und zwar kam dieser nicht von einer verkehrsreichen Straße, sondern aus dem Innenhof eines Hotels. Da war einmal das Schnarchen aus einem oberen und anfänglich gar nicht so laut, das Schnarchen aus einem unteren Fenster. Dazu kam in unregelmäßigen Abständen das brünstige, jaulende Singen eines Katers. Es klang wie das lauthals vorgetragene Quengeln eines Kleinkindes und widerhallte bis zu oberst durch den schachtartigen Innenhof hinauf. Dann ebenfalls ziemlich unregelmäßig die Kanalisation. Jedes Mal, wenn in dem vielleicht 8- bis 10-stöckigen Hotel die Spülung einer Toilette betätigt wurde, stürzte ein Bergbach durch das Rohr neben meinem Fenster hinunter. Dann ziemlich plötzlich, der Kater hatte sein Miauen gerade auf eine neue Stufe der Unerträglichkeit getrieben, das langsam ansetzende, jedoch bald total selbstversessene, absolut hemmungslos durchdringende Schreien einer Frau. Es hätten auch Todesschreie sein können, wären sie nicht von dem rhythmischen Quietschen eines Bettgestells begleitet worden. Kaum waren noch einem ohrenbetäubenden Höhepunkt diese Schreie vorerst verebbt, drangen vermischt mit dem jetzt immer lauter werdenden Schnarchen und dem fürchterlichen Gejaule des Katers andere Frauenschreie von unten herauf. Sie waren zwar gedämpft, wurden dafür aber von einem fürchterlichen Wimmerton begleitet. Diese Schreie klangen unterdrückt, umso penetranter drang das vibrierende Wimmern direkt durch die Wände und den Fußboden in mein Zimmer, wurde von den immer wieder durch die Wasserspülungen ausgelösten Sturzbech im Rohr neben dem Fenster punktiert und klang zeitweise, absurderweise, wie auf das Klagen des Katers abgestimmt und mit dem Schnarchen von unten koordiniert. Geschnarcht wurde jetzt auch von weiter oben und wie eine Antwort darauf begann wieder ein Bettgestell zu quietschen und wieder füllten die hemmungslosen Schreie von vorhin in dieser schlaflosen, heißen Spätsommernacht den Innenhof und wieder ging die Spülung, wieder begann der Kater zu jaulen, wieder begann noch jemand zu schnarchen und wieder steigen sich die ekstatischen Schreie zu einem unerträglichen Höhepunkt und wieder ging eine Spülung. Noch bevor ich mich angezogen hatte, um das Zimmer möglichst schnell zu verlassen, begann in einem angrenzenden Innenhof ein Hund so laut zu bellen, dass ich meinen Ohren nicht traute und mich fluchtartig das Treppenhaus hinunter durch die Lobby auf die Straße stürzte, wo sich auch jetzt lange nach Mitternacht der Verkehr irrlichtend und tosend durch Granadas enge Gassen drängte.